Guten Abend miteinander, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, seid ihr alle da. Wir kommen heute zum nächsten Abschnitt aus dem Leben Jesu. Die nächste spannende, interessante Szene, die wir miteinander anschauen wollen. Wir sind ja dran, seit, schon fast anderthalb Jahre sind wir in der Serie Jesus dran. Und es geht noch lang. Zum Glück geht es noch lang. Ich finde es mega spannend und mega interessant zu sehen, was der Herr wirklich alles gemacht hat, wenn man das ein bisschen genauer anschaut und wie er wirklich auch auf eine ganz interessante Art und Weise mit den Menschen unterwegs war. Mit denen, die wollen, mit denen, die manchmal wollen, mit denen, die nie wollen, mit denen, die wirklich Gegner waren. Er hat dort ganz eine absolut souveräne Art und Weise gehabt, mit den Leuten umzugehen. Und wir kommen heute zum nächsten extrem spannenden Abschnitt. 2017 hat der Volk über den Abschnitt geredet. Ich nehme jetzt mal schwer an, die meisten wissen nicht mehr viel davon. Ich will mich nicht beleidigen, aber es ist einfach so. Der Mensch vergisst, darum ist Repetition immer gut. Ich würde sicher nicht das Gleiche sagen wie der Volkhaus, wir auch nicht. Wir werden miteinander anschauen. Matthäus 16, 13 bis 20. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworten sie. Manche für Elia, manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist des Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden, und was du auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Über diesen Abschnitt werde ich ein bisschen mit dran diskutieren heute Abend. Das ist ein Abschnitt, wo der Bekenntnisteil, wo in allen vier Evangelien drin ist, und das ist immer etwas mega Spannendes gesehen, wenn es in allen vier Evangelien drin ist, das ist immer wichtig, hat es aber ganz spezielle Stellenwert. Und das Bekenntnis von Petrus ist ganz, ganz etwas Bekanntes, etwas ganz... Kein Tassli bis jetzt. Letzte Woche haben sie übrigens kein Tassli umgekehrt. Sondern so im Nachgang. Da hat mir gesagt, es ist nicht okay. So habe ich jetzt hier gelesen, dass ich etwas umgekehrt kann. Das ist gut. Das Bekenntnis von Petrus ist so etwas Krasses, so etwas Starkes gewesen, wo als eine der wichtigsten Aussagen von einem Jünger oder von einem Menschen zur Zeit Jesu überhaupt gesehen wird. Und jetzt, bevor wir die Geschichte anschauen, möchte ich schnell schauen, wo wir sind. Wo sind wir überhaupt? Und zwar, ich habe keine Karte, ich bin schlecht mit solchen Sachen, vergiss das Zeug immer, wäre vielleicht noch spannend zu euch schauen. Schaut, das ist Ihre Karte nach, wo das genau ist. Wir sind in der Gegend von Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist eine Stadt, die früher Panea geheissen hat, am Fuß vom Berg Hermon, dem höchsten Berg in dieser Gegend, in der Region von der heutigen Golanhöhle. Und dort hat es einen richtig grossen, hohen Felsen gehabt. Und oben auf diesem Felsen war die Stadt gewesen. Und in diese Gegend gehen sie jetzt. Und die Stadt Caesarea Philippi hat den Namen bekommen vom Philipp, Brüder von Herodes Antipas, der in dieser Gegend, im nördlichen, in diesem Bereich dort wirklich geherrscht hat. Und hat das Panea umgenannt nach Caesarea Philippi, nach dem Cäsar und dem Philipp. Darum hat die Stadt nach Caesarea Philippi geheissen. Und hat den Namen bekommen von zwei römischen Machthaber, vom Kaiser, vom Cäsar selber und vom Philipp, der dort als König geherrscht hat. Und die Stadt hat vorher Panea geheissen und Panea kommt von Pan, vom Hirtengott, der als Gott der Hirten eben und Gott der Fruchtbarkeit gegolten hat. Und auch interessanterweise der Ursprung vom Wort Panik ist. Und zwar ist es so gewesen, dass er gemäss der Sage, kann es nicht geben, aber so war, dass er, wenn er über den Mittag auf seiner Flöte spielen, dass es bei den Schafen eine absolute Massenpanik ausgelöst hat und ein absolutes Ghetto gegeben hat. Das war der Ort gewesen. Dort ist ein Tempel gestanden, zu Ehren von dem Pan, am Tor von einer wirklich tiefen, von einer tiefen Quelle. Etwa 250-300 Meter tief. Sie haben nicht einmal messen, wie das gegangen ist. Und dort haben sie ihre Opfer geworfen, tote Tiere und zum Teil auch Menschen. Um entsprechend dem König, dem Halbgott Pan, zu erweisen und zu schauen, dass der Hirte, dass das Schaf gut geht und anders ist, dass sie fruchtbar sind. Völlig schrägen Ort, völlig schräge Praktiken. Der Hirtengott war der bei einem Felsen, wo Fruchtbarkeit gefördert worden ist. Ein absolut heidnischer Ort in einer Stadt, wo nach zwei Herren, die sich auch zum Teil als Gott gesehen haben, benannt worden ist. Und dort Herren, sie waren unterwegs in dieser Gegend, wo dort ist die Szene jetzt abgespielt.
Genau, und dort ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und Jesus macht eine Umfrage. Das ist eine recht moderne Sache, das macht man auch immer wieder Umfragen. Da hat Jesus eine Umfrage gemacht und hat gesagt, was sagen eigentlich die Leute so, wer das ich bin? Da hat sie einfach aufzählen, Johannes der Täufer, der Elia, der Jeremia, irgendein Prophet. Und der kommt, man merkt, die Menschen haben nicht wirklich erkannt, wer Jesus ist. Jesus hätte das schon gewusst. Die von denen, die wir jetzt reden, die anderen, die haben es nicht wirklich gecheckt. Aber dann kommt die Frage von Jesus. Und man kann vorstellen, er war schon innerlich ein bisschen nervös gewesen. Wissen sie es oder wissen sie es nicht? Jesus war 3 Jahre mit diesen Jüngern unterwegs gewesen. Sie haben manche Wunder gesehen, die anderen Leute aber auch. Wenn wir gerade vorhin so überlegt, was sie vom Skilager erzählt haben, das Knie hat eingehängt. So Sachen sind immer eine Ansichtssache. Vielleicht hat sie sowieso gerade eingehängt. Der Rücken von Boas, der ist noch jung. Ein Bandscheibenvorfall, 4 Monate, medizinisch gesehen, kann es sein. Dann hat es geheißen, blind ist gesund worden. Du bist schon immer etwa ein Blinde gesund worden. Das kann es geben. Die Leute, ein Brot hat man vermehrt. Du, vielleicht hat er auch irgendeinen guten Bäcker gehabt. Es klingt jetzt ein bisschen lustig. Aber in unserem Herzen, wir müssen es nicht mehr herentischen. Glaube ich noch an Wunder oder glaube ich nicht mehr an Wunder? Woher tun wir es? Und jetzt stellt Jesus die Frage. Wisst ihr, Jesus hat etwa 3 Jahre Zeit gehabt, die Jünger auszubilden. Dann hat er gesagt, geht in alle Welt und erzählt das Evangelium. Er hat denen 12 vertraut, dass sie kein Zeichen erzählen. Bis 2000 Jahre später hat das müssen herheben. Die haben eine 3-jährige Ausbildung gehabt, dass sie das haben können weitergeben, was heute noch der Wahrheit entsprechen muss. Glaubt mir, Jesus war wirklich nervös, als er das gefragt hat. Wenn die jetzt einfach sagen, Johannes der Täufer, dann haben sie einfach alles nicht verstanden. Wenn sie jetzt sagen, ja, auch irgendein Prophet, wie der Elia oder der Jeremia, das klingt ja auch noch gut. Aber dann sind sie nicht daraus gekommen. Und dann können sie das, was hier anfängt, nicht weiterverzählen. Sie werden es nicht auf die Reihe bringen. Es wird nicht funktionieren. Was sagen sie? Letzte Woche bin ich auf die Arbeit gefahren und dachte, ich frage in der Pause, wer denkt ihr eigentlich, dass Jesus ist? Das hat mich wirklich, wirklich Lust, aber es hat nicht irgendwie, entweder habe ich zu wenig Mut gehabt oder es hat sich nicht ergeben. Es hat mich so interessiert. Da sagt jeder irgendetwas anderes. Das Kultobjekt der Christen. Er hatte sogar noch Jod, als wir zu 9 waren. Das hat mich am meisten interessiert, was der sagt. Irgendetwas. Dort hat man die Zeitrechnung neu angefangen. Der Einzige, der von einer Jungfrau geboren worden ist. Was auch immer. Irgendetwas. Es gibt 1000 Meinungen darüber. Man hätte eine Umfrage machen können. Heute könnte man ein Diagramm zeichnen. Könnte man schauen, wer sagt was, wie viel sagt es ist das, wie viel sagt es ist gar nicht wahr. Wir glauben auch gar nichts, wie viel sagt, das ist irgendein so ein bekannter Rabbi mal geworden, einer aus Israel, keine Ahnung. Wie viel sagen das? Man könnte sogar nur mit Ankreuzeln machen, da könnte man genau eintragen, der Trend von heute, wer ist Jesus wirklich? Und du kannst jetzt irgendetwas noch sagen, was du mal gehört hast, das nützt auch nichts. Wer ist Jesus wirklich? Ich meine nicht, der Gott, den du im Skilager gehört hast. Ich meine nicht den Gott, den du irgendwo daheim mal bekommen hast. Ich meine nicht das, sondern wer ist Jesus wirklich in deinem Herzen? Deine ganz eigene Antwort. Nicht das, was du mal gehört hast. Nicht das, was du irgendjemandem nachher redest. Sondern in deinem Herzen. Wo sage ich, hey, ich glaube das wirklich? Wer ist er ganz, ganz persönlich für dich? Nicht das, was heute Trend ist. Nicht das, was die anderen sagen beim Znini. Nicht irgendetwas. Jesus sagt, ja, nicht das. Sondern das, was du in deinem Herzen hast. Wer ist Jesus ganz persönlich für dich? Und dann hat der Simon immer der Schnellste gewesen, oder immer etwa wieder der Schnellste gewesen. Die anderen Jünger haben vielleicht gedacht, puh, zum Glück gibt er Antwort. Und der Simon sagt, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und manchmal merke ich, ja. Oder, hä? Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn, da ist so viel drin. Und es kann etwas machen mit deinem Herz oder auch nicht. Was passiert mit deinem Herz? Wer ist das? Der Christus, der lebendige Gottes Sohn, der Sohn Davids, der, den man angekündigt hat im Alten Testament, der, der auf alle Prophetien passt, die eigentlich schon wo sie kennt haben. Ist es der wirklich? Ist es wirklich der Messias? Viele Juden warten heute noch auf den Messias. Ist es wirklich der Sohn von dem himmlischen Vater? Ist es wirklich der, der ewig und allmächtig ist? Ist es wirklich der, der einfach ist? Ich bin der, ich bin. Ist es der wirklich oder ist es ihn einfach nicht? Und es wird es niemand beweisen können. Wir können denken, was wir wollen. Aber anscheinend hat der Petrus getroffen. Und nachher sagt Jesus, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt sagt er noch, du hast es gar nicht selber herausgefunden. Genau, im 1. Korinther 12, 3 heißt es, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Ich merke, wie die Aussage, es ist manchmal für uns Menschen so schwierig, all das zusammenzubringen, die Wunder, man kann Wunder immer sehen, wie man will, es gibt immer dafür und es gibt gegen, es kann immer auch Zufall sein, es kann immer auch von einem anderen Gott ausgelöst sein, es kann immer irgendetwas sein. Es kann auch der Belzebub sein, was auch immer. Es gibt auch viele Möglichkeiten. Was löst es wirklich in deinem Herzen aus? Und dann sagt Jesus, dann kommt der Prophetie für Petrus. Hör auf, manchmal gibt es so viele Orte am Boden, wo man her kann stehen. Dann hat es ganz viele Orte gehabt, wo man her stehen konnte. Der Petrus hat einfach den richtigen Fleck getroffen. Er hat gesagt, und du bist im lebendigen Gott sein Sohn. Und dann ist eine Prophetie nachgekommen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus heisst Fels. Und es war ja eigentlich auch der Anfang überhaupt für die Gemeinde gewesen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Später hatte Petrus die Pfingstpredigt gehabt. Der hatte dann noch keine Ahnung gehabt. Er hat noch ein paar Krisen mitgemacht, bis er die Pfingstpredigt hatte, wo 3000 Mann zum Glauben gekommen sind. Und dort hat etwas angefangen. Und er sagt, und die Pforten der Hölle sollen dich nicht überwältigen. Du wirst die Hölle nicht sehen. Weil du das gesagt hast, weil du an den Jesus glaubst. Und ich wünsche mir immer wieder, manchmal berührt einem einfach der Herr so und ich weiß, weil ich weiß, dass es wahr ist. Und ich wünsche mir immer wieder, dass ich einfach daran glauben kann. Dass man nicht mein Denksystem in die Quere kommt. Dass man nicht unsere aufgeklärte Welt in die Quere kommt. Was auch immer. Und plötzlich kommt es und dann weiss ich einfach für mich, in meinem Herzen, es ist so etwas von wahr, dass Jesus lebt. Und ich setze einfach alles auf die eine Karte. Und dann heisst es in Johannes 20, 31, diese aber sind geschrieben. All die Sachen sind aufgeschrieben, all die Sachen sind passiert, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. So viele Kinder waren in diesem Skilager schon. Und ein paar, der Niklas, vorhin auch gesagt hat, ich bin auch so ein Skilagerkind, ein paar haben einfach den Jesus für bare Münzen genommen. Nicht alle. Haben viel zugelassen. Haben viele Sachen gesehen. Es sind immer wieder Heilige passiert im Skilager. Es sind immer wieder Sachen passiert. Und die haben einfach gesagt, hey, und ich will den Jesus. Und ich glaube daran. Und dann werden wir das Leben haben in seinem Namen. Jesus hat die Welt so fest geliebt, dass er gestorben ist. Und manchmal frage ich mich, liebe ich echt die Welt auch so fest, dass ich das weiter erzähle. Er hat von den Jüngern nicht verlangt, dass sie sterben. Aber er sagt, erzähle es weiter. Und hier bereitet er sie vor, erzähle es weiter. Hier nachher ist die Zeit vom Lehren schon gleich abgeschlossen gewesen. Jetzt kommt die Zeit, wo er sie einfach darauf vorbereitet. Mit diesen 3 Tagen, ich werde 3 Tage tot sein, ich werde wieder auferstehen. Weil manchmal hat er das gesagt, was so weit war, hat er nie mehr einen Plan gehabt. Hier sagt er in Petrus, auf die Felsen will ich die Gemeinde bauen. Du bist der, der die Hölle nicht wird nehmen. Ein paar Wochen darauf hat der Petrus gesagt, ich kenne den nicht. Keine Ahnung. Am Feuer. Er war der Einzige, der ihn nachher getraut hat, zu spionieren, wo sie Jesus gefangen genommen haben. Er war der, der gleich noch am weitesten für sich getraut hat. Die anderen waren schon gar nicht mehr da. Und dann haben sie zu ihm gesagt, bist du nicht auch einer von dem? Bist du doch auch dabei gewesen? Dann hat Peter gesagt, kennen wir ihn nicht. 3 Mal. Bis der Hahn gekreit hat. Und gleichwohl hat die Prophetie gezählt. Der Herr ist nicht auf das angewiesen. Gleichwohl hat er seine Gemeinde auf diesen Felsen gebaut. Gleichwohl hat der Petrus noch auch die Pfingstpredigt gehabt. Trotzdem, als er dann gesagt hat, ich kenne dich nicht. Und wir wissen nicht, was für Situationen wir noch werden haben. Wenn ich nicht mal beim Znü probiere, die Umfrage zu machen, weiss ich auch nicht, ob ich dann beim Feuer zusage, ich gehöre auch dazu. I don't know. Ich hoffe es. Ich weiss es nicht. Aber Jesus hat die Prophetie in Petrus gegeben. Einfach, weil er dann gesagt hat, und du bist Gottes Sohn. Petrus hat die Krise durchgemacht und er hat noch die Pfingstpredigt gehabt und die Gemeinde ist dort aufgebaut worden. Und das war der Anfang.
Ja. Ganz spannender Abschnitt mit genau dieser kritischen Frage. Und Jesus war ziemlich durch, gewesen, als er dort hergekommen ist. Es ist so, wie es mir gesagt hat, die ganze Lehrsache hat nachher, ist nachher nicht mehr viel weitergegangen. Es gibt einen Haufen interessante Gespräche zwischen ihm und den Jüngern. Und ein paar Gleichnisse. Und dann geht es schon in die Zeit von, die ganze Osterzeit rein. Das ist ein grosser Abschnitt übrigens in den Evangelischen über die Osterzeit. Werden wir dann merken. Und da kommt diese Schlüsselfrage. Und die Antwort von Petrus ist richtig schön treffend. Das ist genau das, wo eigentlich so wahr ist von dem her. Oder? Und der Petrus ist der gewesen, also Simon. Der Simon, Sohn des Jonas, ist der erste gewesen, eigentlich fast in jeder Situation. Und er ist schon der gewesen, zuvor gewesen, schlussendlich. Und kommt nachher wirklich geleitet vom Heiligen Geist mit dieser Schlüsselaussage und bringt die nachher so, dass Jesus kann sagen, hey, lass, das ist genau das. Das ist genau das, was ist, aber du hast es nicht einfach selber herausgefunden, sondern auch dort wieder der Vater und meine Mutter offenbart von dem her. Und er sagt nachher, und das ist schon spannend, er sagt nachher, vor dem imposanten Felsen, wo dort steht, sagt er, du bist der Fels, du heisst jetzt Kephas, oder Petrus. Petrus bedeutet Felsen. Und auf den werde ich meine Gemeinde bauen. Und es ist schon lustig, ich habe einen Kommentar gelesen, das ist sprachlich, ist das in vielen Sprachen nicht so gäbig, im Französisch geht es wirklich gut. Der Pierre ist der Pierre. Wortwörtlich, sogar genau wie geschrieben in dem Fall. Der Petrus ist der Felsen. Und auf diesen Felsen baut er. Auf den hat er gebaut und hat es noch durchgezogen und hat es dann auch gemacht und sagt nachher auch ein paar interessante Sachen, über die ein paar Sachen mit euch noch diskutieren, weil ich es mega spannend finde, wo hier nachher Sachen gesagt werden im Zusammenhang. Oder? Erstmal eben, und sagt nachher, und die Pforten der Hölle sollen sich überwältigen, und es ist so, dass der Eingang von dieser Höhle in der Nähe von dem Tempel von Pan auch zum Teil das Tor zur Hölle genannt worden ist. Weil es dort so weit runtergegangen ist, man hat nicht gewusst, wie weit runter. Und dort sagt er nachher, wo du siehst, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Mega spannend. Und es ist schon interessant, dass er dort in dem Sinn der menschliche Kult zum Hirt, Gott, Pan, als ultimativer Hirt schlussendlich kaputt macht und die Hintergrund hat. Also, die hat keine Chance. Ich bin der wahre Hirte und nicht der Pan. Und sagt dann, und ich, das ist wichtig, ich werde Gemeinde bauen. Das ist schon spannend, finde ich, etwas so auffallen. Es heißt dort, auf diesem Fall will ich meine Gemeinde bauen. Es hat dort gar nichts damit zu tun, dass der Petrus dann irgendetwas baut. Sondern Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und baut dann auch dort, in dem Sinn wirklich, sagt, fährt das an. Und es ist dann auch so gekommen, tatsächlich, dass Jesus die Gemeinde gebaut hat, mit der ersten Pfingstpredigt von Petrus, und er ist immer noch dran. Und eine von der absoluten Grundlagen war der Petrus, der dort entsprechend die Message überbracht hat. Und es heißt, ich will dir Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden bindest, soll im Himmel gebunden sein, auf Erden im Himmel gelöst sein. Was heisst das, die Schlüssel des Himmelreichs? Wenn man überlegt, was Schlüssel des Himmelreichs für mich sind, das Zentrum ist natürlich, das Evangelium, das sie erzählt haben, öffnet die Tür zum Glauben. Mit dem geht der Himmel auf für die Menschen, von dem her. Das andere, wo wir zum Teil auch erlebt haben im Lager, interessante Situationen, in diesem Zusammenhang gewisse Sachen, ist die Macht zu binden und zu lösen über Menschenleben. Der ganze Bereich des Befreiungsdienst hat auch mit dem zu tun, von dem her. Und, was auch wichtig ist, dass wir in dem Sinn die Autorität Jesu Christi dürfen ausüben und weitergeben in seinem Namen. Und das ist für mich primär, das sind die Schlüssel vom Himmelreich. Dass wir das entsprechend weitergeben können. Oder? Und nachher kommt wieder so eine Aussage, die ich auch spannend finde. Da gebot er den Jüngern, niemandem etwas zu sagen, dass er Christus sei. Warum sagt er, behaltet es für euch? Das ist immer so eine Frage, die immer gestellt wird. Warum sagt Jesus grundsätzlich, man soll es nicht weiter sagen? Oder damals gesagt, man soll es nicht weiter sagen. Für mich zwei Sachen. Das erste ist, sie ist noch nicht ganz gecheckt, da will ich ganz etwas Böses dazu sagen zum Thema Petrus. Und das zweite ist, für was ist Jesus Christus wirklich auf die Erde gekommen? Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um eine grosse Gefolgschaft um sich zu sammeln. Jesus ist auf die Erde gekommen, um ein paar wenige einzuweihen und dann für alle zu sterben. Das war sein Auftrag. Das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um eine grosse Bewegung zu gründen. Unter ihm vor Ort. Sondern er ist gekommen, um uns zu erlösen durch seinen Tod. Das war seine Aufgabe. Und bis so wie es war, hat man sich 3 Jahre Zeit genommen, um 12 Nasen plus noch ein paar andere wirklich auszubilden, zu schauen, dass die wirklich irgendwann wirklich begreifen, dass er der Christus, der lebendige Gottes Sohn ist, der Retter und der Sohn Gottes. Und das ist der Grund, warum er häufig sagt, sag jetzt nicht weiter, weil die Leute haben ein falsches Bild vom Königreich Gottes gehabt. Und ich werde jetzt nur Schock 5 Verse weiterlesen, was passiert ist. 5 Verse. Hä? Gerade die nächsten 2, also 5 Verse nach der Aussage von Petrus. Hä? 16 macht er die Aussage, dann kommt Vers 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern Stiftgelehrten getötet werden und am 3. Tag auferstehen. Und Petrus, der große Petrus, der die Offenbarung hat, Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. 5 Verse nach einem grossen Bekenntnis, du bist der lebendige Gottes Sohn, sagt er, geh weg von mir, Satan. So viel, so tief ist das Verständnis drungen gewesen über Christus, den lebendigen Gottes Sohn. Es war sehr weise gewesen, Jesus sagt, sagt nicht, wer ich bin. Und ganz offensichtlich hat Petrus noch nicht ganz erfasst, was wirklich Sache ist. 5 Verse später bekommt er die brutalste Konfrontation, wo biblisch überhaupt jemandem zuteilt wird. Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Ich glaube nicht, dass das jemand von euch hören will. He? Nicht wirklich. 5 Verse, nachdem er sagt, du bist der lebendige Gottes Sohn, sagt er ihm, geh weg von mir, Satan. Einfach nur so für uns zum Begreifen, dass wir vielleicht noch nicht begriffen haben, was wirklich Sache ist. So wichtig. Bekennt und proklamiert nur, was ihr wirklich mit absoluter Überzeugung glaubt. Sonst behaltet es für euch. Und das ist genau das, was er hier in Petrus sagt. Sagt nicht, wer ich bin. Es braucht manchmal ganz, ganz wenig und wir haben ein total falsches Bild. Und einen total falschen Blickwinkel. Und wir sehen es völlig verkehrt. So verkehrt, dass Jesus sagt, weißt du was, geh auf die Seite, du stehst tierisch im Weg. Das ist genau das, was er hier in Petrus sagt, geh weg, du bist aber völlig im Schilf. Und ich denke, dass das uns so ab und zu passiert. Darum ist es mir so wichtig, dass wir dranbleiben und lernen und begreifen, was wirklich Sache ist. Und wenn wir es verstanden haben, in unserem Herz, so gut, dass mir gesagt hat, nicht, ich habe gehört, du bist Christus, der Wendung Gottes Sohn. Darum sage ich jetzt dir, du bist Christus, er ist Christus, der Wendung Gottes Sohn. Wie ist es schon immer gegangen? Die 7 Könige des Kephas sind gegangen und haben gesagt, ich beschwöre dich bei dem Jesus, der Petrus predigt. Hä? Fahre aus. Das ist aber gruselig eingefahren nachher. Und die sieben Söhne des Kephas sind tierisch verschlagen, viertel blut davon gesäckelt, weil sie schlicht und ergreifend etwas erzählt haben, wo nicht eine wahre Überzeugung war. Und hier sagt Jesus zu Petrus Jünger, sagt nicht, wer ich bin. Weil er implizit noch nicht genau verstanden hat, um was es geht. Und erst, wo der Geist Gottes auf sich gekommen ist, ab Pfingsten, haben sie angefangen zu erkennen. Und es ist mega interessant, wenn wir den Lukas lesen, der Lukas schreibt ab und zu, sie haben noch nicht gewusst, was, aber nachher haben sie erkannt, was Gott, Jesus damit gemeint hat, wo sie den Geist Gottes hatten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und so macht Jesus hier, ich hoffe, dass ihr das Hintergrundbild ein bisschen seht, eine extrem krasse Aussage und stellt das richtige Königreich her, den richtigen Kaiser her. Und zwar Gott und er als sein König. Und sagt dann auch, ich gebe euch, ich baue mit euch, ich baue auf euch mein Reich. Und das Reich wird die Pforten der Hölle können überwinden. Und die hat Schlüssel zum Himmelreich. Die hat die Schlüssel zum Himmelreich, um hinauf und zu tun. Damit Menschen das Himmelreich sehen können. Aber für das ist es wichtig, dass das Bekenntnis in unserem Herz stimmt. Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wir haben ein eigenes Bild von Jesus Christus, das ist völlig in Ordnung. Es gibt x Bilder über Jesus Christus in der Bibel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns überlegen, wer ist mein Christus wirklich? Mein Christus, die wir kennen, wissen, wer es ist. Offenbarung 19. Herr von allen Herren und Herr von allen Königen. Der auf dem weißen Pferd mit dem Schwert und dem Feuer aus dem Mund. Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. Auf den warten. Auf was für einen Jesus wartest du? Amen.